KinoCast.
Hallo, wir sind's wieder. Besser gesagt, hier der Chris ist mit am Start. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Na, von den Toten wieder auferstanden sozusagen.
Ja, Unkraut vergottnet.
Ja, den man sich hat voll ballern lassen mit dem guten Stoff im Krankenhaus.
Oh ja.
Ja, und Erik, ich bin auch wieder da.
Genau. Hallo Erik, ja. Schön dich zu hören.
Ja, hallo, hallo. Für die es gar nicht bemerkt haben, wir waren eine Woche weg, aber haben tatsächlich manche geschrieben auf Instagram, haben gefragt, hey, was ist los, neue Folge und so. Danke für die, die es überhaupt bemerkt haben. Deswegen haben wir heute ein paar mehr Filme. Ich habe die Fahne hochgehalten und war in der Sneak zweimal, nämlich einmal vor 2 Wochen lief der Film Oksana, Mein Leben für die Freiheit, mein Leben für Freiheit, so rum. Und vergangene Woche kam in den Innenstadtkinos in der Sneak der Film Holy Meat, ein von Camino Film verliehener Film, eine schwäbische Satire, irgend sowas. Ihr werdet es dann gleich hören. Dann war ich noch im Kino in der letzten Zeit in Superman und ach, da fällt mir ein, wir haben ja noch Lilo und Stitch geguckt, steht gar nicht drin. Mal sehen, ob wir dazu heute kommen. Lilo und Stitch haben wir auch gesehen im Kino, weil ich bin mit meinem Sohn gerade alleine. Die Frauen sind nicht da, da können wir mal so richtig auf der Kacke hauen und ins Kino gehen in Lilo und Stitch. Und der Chris hat auch noch was gesehen, nämlich Happy Gilmore 2, da war er schon ganz hibbelig drauf, dass der kommt. Wir haben beide die Serie Untamed gesehen auf Netflix, wo wir drüber was sagen wollen. Und dann, ja, Murderbot weiß ich noch nicht, ob ich zu der Serie heute komme, weil, wie gesagt, wir haben volles Programm hier. Ihr merkt schon jede Menge Filme. Und meine Stimme lässt jetzt schon irgendwie nachgefühlt. Dabei habe ich noch viele vor mir.
Perfekte Voraussetzung für eine Podcast-Folge.
Und dann habe ich eine Neuanschaffung bei mir im Hardware-Bereich, nämlich eine MetaQuest 3 habe ich mir geschossen bei den Amazon, wie hieß das, Black Days, Black Week, Black Friday, nee, es waren irgendwie mehrere Tage. Und ich habe bei mir so eine Liste, wo ich sage, ja, will ich irgendwann mal gucken, vielleicht eventuell. Und dann stand auf einmal da, ja, das ist preisgesenkt, hier guckst du doch mal an, kam hier so eine Push-Meldung. Dann sehe ich so, das haben wir wirklich ganz schön gesenkt gehabt. Da dachte ich, ja komm, jetzt vielleicht, ich probiere es mal aus, wenn es nichts kann, dann schicke ich es zurück. Und da habe ich eins der Spiele, über das ich sprechen möchte, ist Half-Life Alyx. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party, was das Spiel angeht, aber trotzdem ein paar Worte sagen. Wenn ich dazu komme, zeitlich.
Wenn deine Stimme durchhält.
Das auch, ja. Holy Meat. Heiligs Fleischle, hä? Oder?
Oh. Schwierig.
Nee?
Ja, mach mal.
Also. Holy Meat, fange ich erstmal mit dem an, ist, wie ich schon sagte, es beginnt in Dänemark, glaube ich. Ja, Dänemark. Zuerst ist alles auf Dänisch, der Film. Und, nee, stimmt nicht ganz, Entschuldigung. Wir haben am Anfang etwas, das wird Prolog genannt. Wobei ja ein Prolog ist ja quasi so die Vorgeschichte, wenn ich mich da recht, ich hatte kein Latein, irgend sowas. Jedenfalls.
Der Prolog ist eine Einleitung oder Vorgeschichte, die vor dem eigentlichen Siehste? Text oder der Handlung steht.
Und wobei wir dann aber erfahren, das ist gar keine Vorgeschichte, die da erzählt wird, sondern quasi das, worauf alles hinausläuft. Ja, er hat uns schon am Anfang verwirrt, dieser Film. Und das, was wir da sehen, ist das, was man auch in den Stills sieht, wenn man nach dem Film sucht, auf IMDb zum Beispiel, sieht man so eine ganz wilde Orgie, wo irgendwelche Leute in irgendwelchen Fetischklamotten mit irgendwelchen Dildos sich im Gesicht rumschmieren und irgendwelches.
Da hatte der Film dich, oder?
Fleisch. Nee, das war tatsächlich ziemlich abartig.
Okay.
Und das, die Leute auch, also schauspielerisch Laienspiel, würde ich mal sagen. Was dann auch tatsächlich ja so ist, denn wir erfahren dann, oder dann springt der Film und wir sind in Dänemark und der Film ist komplett auf Dänisch und mit Untertiteln. Und das war da so ein Moment, wo ich bei uns eine Gruppe geschrieben habe, irgendwie, ach du Scheiße. Weil ich meine, wir wissen alle, also Camino-Film, die greifen jetzt nicht gerade ins oberste Regal und haben auch häufig, oder sagen wir so, sehr oft, na, so sehr oft, mehr als häufig, kein gutes Händchen bei ihrer Filmauswahl, leider. Ohne jetzt da irgendjemand angreifen zu wollen da, aber das ist schon, würde man sagen, sehr arthausig, was da gewählt wird. Nicht so sehr für die breite Masse, sagen wir es vielleicht so. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich, ach du meine, also wir alle. Und da sind auch schon die ersten rausgegangen. Also das. Und okay. Dann macht der Film, also wir erfahren dann, dass da ein Priester in Dänemark, warum auch immer, der lässt sich versetzen in ein kleines Dorf im Schwäbischen, Winterlingen heißt das. Um mich rum wurde dann gleich mal gegoogelt, ob es das wirklich gibt. Und nee, Winterlingen, ob es das wirklich gibt. Und ja, offensichtlich gibt es das. Und er wird dann dorthin versetzt in die Gemeinde. Und da ist es so, diese Gemeinde steht wohl kurz vor der Auflösung, weil kaum noch Leute in die Kirche gehen und kaum Leute sich da engagieren. Und dann wird das wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der nächstgrößeren dann so einfach zusammengelegt, dass dann dort keiner mehr ist, sondern das wird dann von der nächstgrößeren aus betreut und so. Ja, halt so Religionskirchenzeug da, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Jedenfalls kommt dann dieser neue Pfarrer aus Dänemark dann dahin in dieses Dorf und will halt versuchen, diese Gemeinde wieder attraktiv zu machen. Und er bekommt auch ganz schön Druck von seinem Vorgesetzten, Erzbischof oder sowas. Der sagt halt, ey, die Auflösung steht doch näher als befürchtet. Also du musst jetzt wirklich, hast du jetzt schon irgendwelche Pläne, was du da machen willst? Und er sagt, ja, ich habe hier Spendenaktionen und wir haben da auch schon. Und dann wollen wir auch ein Theater, wir wollen da Passion Christi inszenieren und so weiter. Und ja, da sagt er erstmal, okay, dann mach das mal und dann gucken wir mal, was das für einen Erfolg hat. Also kurz gesagt, weil das hat sich ewig gezogen, das und diese Spendenaktion, die er machen will, ist ziemlich absurd, denn er geht auf die Palliativstation des Krankenhauses und redet mit den Leuten, die quasi kurz vor dem Ende stehen, so nach dem Motto, hey, sie treten doch bald ihrem Schöpfer gegenüber, wollen sie nicht nur was an die Gemeinde spenden, um sich da von ihren Sünden reinzuwaschen, damit sie mit Sicherheit in den Himmel kommen und solche Geschichten oder wollen sie uns nicht ihr Erbe überschreiben? Das war schwierig, die Szenen da, also fand ich. Und dann ist halt eine Frau, mit der er spricht, die lässt sich dann halt, die sagt, ja, ich habe die eine Tochter von mir, die ist nach Stuttgart gegangen und von der habe ich überhaupt nichts mehr gehört und die will nichts mehr von mir wissen und so. Und die andere Tochter, die hat, was hatte die? Trisomie 21 oder sowas oder hier diese ja, irgend so eine Krankheit und dadurch, dass sie als schwerbehindert zählt, durfte sie überhaupt nicht so viel Geld besitzen, wie sie zu vererben hat und so. Und da sagt er, ja, dann schreiben Sie mal hier, da fällt das an die Gemeinde und wir kümmern uns um die behinderte Tochter. Und ja, sie unterschreibt dann und in dem Moment, wo sie unterschrieben hat, verstirbt sie dann auch gleich, weil das regt sie alles sehr auf. Und ja, dann kommt irgendwann er nutzt dann halt dieses Geld, um dann halt das alles zu organisieren. Die Theaterinszenierung, er braucht einen Regisseur, einen Theaterregisseur, alle sagen ihm ab und dann findet er einen, der wurde gecancelt in Berlin, weil er ein Stück gemacht hat, was ziemlich drüber war. Und der ist der Einzige, der sich bereit erklärt, da in die schwäbische Provinz zu gehen und das Stück zu inszenieren. Und parallel dazu kommt die verlorene Tochter aus Stuttgart zurück nach Hause und weil ja eben die Mutter verstorben ist für die Beerdigung und die trifft auch ihre Schwester wieder und die haben eine kleine Fleischerei in dem Dorf und da arbeitet auch die behinderte Schwester drin und ja, dann kommt halt irgendwann der sagt hier, der das Testament hat, sagt ja, hey, guck mal hier, die hat das noch auf dem Sterbebett quasi alles der Kirche vermacht und dann entsteht natürlich so ein Beef zwischen ihr und dem Priester und sie erfährt halt, dass er dieses Stück inszeniert Und sie erfährt halt auch, wenn dieses Stück kein Erfolg wird, dann wird die Gemeinde aufgelöst. Und damit nimmt sie an, dass dann das Erbe eben nicht an die Gemeinde fällt, sondern wieder an sie zurückfällt. Also es gibt zwei Möglichkeiten für sie. Entweder sie bringt den Priester dazu, dass er unterschreibt, dass er das Erbe nicht antritt, oder dass eben das Stück kein Erfolg wird, dass das aufgelöst wird. So versucht sie natürlich erstmal das eine, ihn unter Druck zu setzen. Das hat nicht so richtig Erfolg. Und dann versucht sie halt das Stück zu sabotieren, indem sie dann auch sogar selber sich mit beteiligt an dem Stück und mit dem Regisseur auch anbandelt und dem krude Ideen ins Hirn pflanzt, was man mit dem Stück machen könnte und so. Und das ist dann eben dieses Stück, was wir am Anfang schon sehen, was dann so sehr abgefahren ist mit irgendwelchen Fetisch und sowas. Das wird halt öffentlich aufgeführt und der Erzbischof ist dabei und das ganze Dorf ist dabei und ja, das darauf gipfelt dann der Film. Und ich muss sagen, nachdem der Anfang sehr, sehr abstoßend war, hat dann, wo so ein bisschen die schwäbische Provinz gezeigt wird, hat mich dann der Film doch wieder zurückgewonnen. Er hatte leider aber sehr viele so Szenen, wo er mich wieder verloren hat. Es war nicht sehr konsequent inszeniert, fand ich. Das Drehbuch hatte einige Hänger. Und was umso schade ist, also ich habe ja bei solchen, ich glaube, das ist auch ein Erstlingswerk von dieser Alison Kuhn, heißt die. Obwohl, nee, ich gucke gerade, nee, die hat schon mehr gemacht.
Nee, wollte gerade sagen, also ein Erstlingswerk ist nicht. Ich habe nämlich ja recherchiert, nachdem du gemeint hast, hier ist, hat die was mit
Dominik
Kuhn zu tun, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass da irgendeine Verlinkung gibt. Ist wahrscheinlich Zufall.
Genau, Dodo Kai, also unser Homie hier.
Kay.
Dodo Kay, ja, ich sage mal irgendwie. Ich habe damals, als es auf YouTube begann, habe ich es immer Dodo Kai gelesen, ne? Weil ich hatte einen guten Kumpel, der Kai hieß. Ja, also Dodo Kay, ja, und Dominik Kuhn. Der auch schon in der Sneak Preview in Stuttgart war, der hat eine ganz kleine...
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, der hat eine ganz kleine Rolle in dem Film und deswegen, wir haben recherchiert, ob Alison Kuhn, die Regisseurin, irgendwas mit Dominik Kuhn zu tun hat, wir sind nicht drauf gekommen, ja. Ja, die hat schon einiges gemacht, aber das Drehbuch. Und der Film geht auch ein bisschen zu lang mit 1:50, also man hätte es schneller auf den Punkt bringen können. Ein paar Sachen ein bisschen raffen und der hatte herrlich absurde Szenen und ja, diese Szene mit Dänemark, die irgendwie so völlig komisch war, warum muss der aus Dänemark kommen, hat halt wahrscheinlich damit zu tun, wie es immer bei, wenn man europäisches Geld bekommt, also Fördergeld, da muss das ja in mindestens einem anderen europäischen Land spielen, die Story. Und das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, weshalb man dann gesagt hat, Dänemark, die meisten anderen Filme, die fliegen dann zum Abschluss für ein paar Szenen nach Mallorca oder so, um da noch ein bisschen zu feiern und was zu drehen, siehe Bang, Boom, Bang oder so. Aber hier war es halt Dänemark, es war halt ein bisschen komisch und ansonsten, die Darsteller waren halt alle sehr geil, also da wurde so schönes Schwäbisch gesprochen, man hat sich irgendwie zu Hause gefühlt und es war wirklich angenehm und auch die Charaktere in dem Dorf waren so herrlich verschroben, es waren so richtig schöne, im schönsten Sinne, also im angenehmsten Sinne so richtige Dorfcharaktere, ja, die man so auch vielleicht so kennt, ne, die es da so gibt halt in dem Dorf, ja, irgendwie, ach, und da gibt's den einen, der hat mal in Stuttgart beim Theater gearbeitet und der ist jetzt wieder zurück in seinem Dorf und hat da große Ambitionen und will da mitmachen bei der Theaterproduktion, lauter so eine Geschichte, ne, so richtig, richtig schönes, rundes Ding, aber leider nicht ganz rund, dadurch, dass halt doch das Drehbuch ein bisschen auf einige Sachen Fokus gelegt hat, wo man gesagt hat, ach komm ey, lass das doch weg und die Darsteller waren ganz cool, aber ich kann es weder richtig empfehlen, aber wer jetzt hier aus dem Ländle kommt, kann auf jeden Fall mal reinschauen, sich wirklich vom Anfang nicht abschrecken lassen und wirklich mal reinschauen, aber es ist weit entfernt davon, ein perfekter Film zu sein. Vielleicht kann es hier sogar im Ländle so ein bisschen ein kleiner Kultfilm werden, eventuell, je nachdem, wie der angenommen wird. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht.
Ist es denn ein Film, der ins Kino gehört?
Das Gute ist ja beim Kino, obwohl da manche mir da wahrscheinlich auch ein bisschen widersprechen, das Gute ist ja beim Kino, dass die Aufmerksamkeit ja schon irgendwie gebündelt wird. Also wenn man es jetzt zu Hause schaut, ist man ja relativ nah dran, schnell mal das Handy in die Hand zu nehmen oder dann doch irgendwas abzubrechen, wo man sagt, Ich guck mal, was es in dem Streaming-Portal noch anderes gibt oder ich schalte einfach mal einen anderen Sender ein. Das könnte ja bei dem Film relativ schnell passieren, weil der da so ein paar Szenen hat, die hätten bei mir wirklich, wenn ich es zu Hause geschaut hätte, so Ausschaltimpulse gehabt, ja. Wo ich im Kino gesagt habe, ja, kann ich jetzt nicht ändern, ich sitze ja jetzt hier drin, ich muss das hier durchschauen. Deswegen ist vielleicht Kino in der Hinsicht gar nicht mal schlecht. Eher so Arthouse-Richtung und dann, es gab doch mal diesen Film hier, Dark God, der Dyke, wisst ihr, was ich meine hier? Diese,
Dark God, der Dyke, ja.
Dark God, der Dyke, ja. Sorry für meine, ich krieg's.
Das ist schon, passt schon, ja, du bist ja Nike-Schmeckter, deswegen.
Genau, muss man verzeihen, sorry. Der lief ja auch in einigen Kinos sehr, sehr lange und sehr erfolgreich. Es könnte fast sein, obwohl, ich sag mal so, was ich gehört habe von diesem anderen Film, hier mit dem Teig, da war es halt eher so eine normale Geschichte, während die hier ist sehr abgefahren. Jetzt weiß ich nicht, ob da wirklich die breite Masse da reingeht, wenn da irgendwelche Fetischsachen und irgendjemand dem Jesus am Kreuz mit einem Dildo im Mund rumgestochert wird und sowas. Ich weiß nicht, ob das was für das Arthouse-Publikum oder für die, sag mal so, das ältere Publikum ist, die vielleicht dieses Schwäbische mögen würden, diese Homecoming-Story, dass jemand wieder zurückkommt in die alte Heimat aus der Großstadt und da erfährt, was jetzt so alles passiert ist und wie sich's geändert hat und so. Weil das ist so schön dargestellt, wirklich. Aber dieses ganze Drumherum ist einfach zu crazy. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen bei dem Film. Aber vielleicht ist es auch das, was der will, ein bisschen polarisieren. Und ich gucke gerade mal in unsere Wertung rein, was die anderen so gegeben haben. Hier ist es. Holy Meat. Oh ja, da ist ja wirklich alles dabei. Da ist ja von 0 nicht, aber von 1 Punkt bis 10 Punkte ist alles dabei. 10 Punkte sogar 4 Leute.
Oh.
Puh. Ja, aber wie gesagt, man ist da hin und her gerissen. Ich liege halt irgendwo in der Mitte. Ich liege da so bei 5 Punkten, weil ich wäre mit dem Film nicht so ganz warm. Ich fand ihn aber an einigen Stellen richtig cool, richtig gut gemacht und schön dargestellt, die Figuren. Und an anderen Stellen habe ich einfach nur gelitten, weil er einfach so drüber war. Und der hat doch für mich nicht so ein Potenzial, dass ich sage, ich gucke da nochmal rein, wie er mir vielleicht bei der zweiten Sichtung gefällt. Würde ich hier auch nicht machen. Aber wie gesagt, du kannst ja vielleicht mal reingucken. Vielleicht, ich meine, Camino, sie sitzen ja hier in Stuttgart. Vielleicht könnt ihr uns mal einen Screener für dich bereitstellen, dass, wenn du Lust hast, da mal reingucken kannst oder so.
Ja, wenn sie das machen, dann. Warum nicht?
Ich kann ja mal anfragen, dann können wir mal schauen. Ansonsten, der hatte, glaube ich, als ich den Beitrag geschrieben habe, ich schreibe ja auch immer den Starttermin mit rein, ich konnte da leider nichts finden. Der ist natürlich Ende Juni bei einem Filmfestival in München lief der, aber das zählt zum Beispiel bei der IMDb als der offizielle Kinostart, aber das ist natürlich Quatsch, wenn der auf einem Festival läuft, ist kein offizieller Kinostart. Ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht gefunden, wann der offiziell anläuft. Also selbst bei All Screens steht nichts drin, was ja der ehemalige Verband der Filmverleiher ist. Also ich kann es euch leider nicht sagen, wann der anläuft. Ich glaube sowieso nicht, dass der bundesweit anläuft, weil dafür ist der ein bisschen vielleicht zu speziell hier aufs Ländle ausgerichtet oder hier auf dem Süden allgemein. Ja, das dazu, also 5 Punkte von mir für Holy Meat. Schwieriger Film. Und ich mache mal noch die zweite Sneak, bevor wir zu den Sneak-Tipps kommen. Mhm. In der zweiten Sneak, also das vor 2 Wochen, hatten wir den Film Oksana, Mein Leben für die Freiheit. Und Oksana, da geht es um Oksana Tschatschko. Das ist eine ukrainische Künstlerin und Femenaktivistin. Also das ist eine der Gründerinnen der Femen-Bewegung. Das sagt ihr vielleicht was. Das sind die, die immer blank gezogen haben bei irgendwelchen Protesten und sich irgendwas auf die Brüste geschrieben haben, um da zu provozieren. Und es ist mehr oder weniger ein Biopic. Und ich fand ein sehr uninteressantes Biopic. Also man kann ja Biopics so oder so darstellen. Wow. Ich meine, wenn ich so eine Person habe, die aus der Ukraine kommt, mit der ganzen Gemengelage, die in Russland im Gefängnis war, in Weißrussland fliehen musste, die dort bedroht wurde. Da sind so viele Szenen drin, wo ich sage, wow, da kann man ja schon fast einen eigenen Film drüber drehen. Aber diese Szenen werden ja nur am Rande behandelt, sondern es wird mehr oder weniger auf ihren persönlichen Struggle Wert gelegt, auf ihre komischen Beziehung, also sie hat, ich sag's im wahrsten Sinne, wie es im Film war, sie nimmt sich halt immer mal einen Mann, wenn sie Sex haben will und so, und das war's dann für sie. Sie will jetzt keine feste Beziehung und macht doch, glaube ich, mit Frauen ein bisschen rum, wenn ich es richtig so. Also sie hat da irgendwie alles, darauf wurde ganz, ganz gern Wert gelegt in dem Film. Aber eigentlich so das, wo man sagt, ja, ich nehme jetzt mal eine Episode ihres Lebens und beleuchte die mal ein bisschen näher, weil die irgendwie besonders spannend oder interessant oder irgendwie, es war halt bei dem Film gar nicht, sondern er ist irgendwie so durchgeritten durch ihr Leben, durch, was weiß ich, von der Ukraine nach Paris, wurde dann, wo sie dann in Paris war, als Künstlerin gearbeitet hat, da wurde halt dann immer in Rückblenden dann erzählt, wie es angefangen hat und so und wie dann die Femenbewegung internationaler wurde und dann auch teilweise die andere dann die führenden Rollen übernommen haben in der, oder beziehungsweise am Anfang gab es halt keine, in Anführungszeichen, Anführerin der Bewegung. Die waren halt alle irgendwie gleichwertig und dann haben sich halt gewisse Personen als Anführerin dann gesehen und wurden dann halt von der Presse interviewt und sie war dann halt außen vor und solche Geschichten. Ja, es war halt alles. Es war ein komisches Biopic, also es war halt durch diese Rückblendenerzählung, dann manchmal standen irgendwie Jahreszahlen da, manchmal nicht, da wusste man jetzt auch nicht, wo sind wir denn jetzt gerade, und das war alles handwerklich nicht gut gedrehter Film, fand ich. Handwerklich okay. Nicht gut gedrehtes
Biopic. Viel nackte Haut?
Ja, natürlich, klar, die machen halt immer mal Proteste und wo sie dann halt was zeigen und ja, aber nicht gut gedreht, viele, viele langweilige Szenen, die man durchaus auch hätte rausnehmen können. Und er hat sich halt nicht fokussiert, der Film. Also da sind dann mal so kurze Szenen, zum Beispiel, wo sie in Weißrussland eine Aktion machen wollten, sind sie vorher von so einer Art Geheimpolizei erkannt und verhaftet worden. Dann wurden sie halt mitten in den Wald gebracht, mussten sich nackt ausziehen und mitten in der Kälte, und da wurde halt von den Leuten da, die haben halt bedroht, sie zu erschießen, haben sie halt gefoltert da und alles. Allein daraus hätte man wirklich viel mehr machen können, was da alles gewesen ist und wie sie da weg. Also wurde da einfach so kurz, ja, übrigens, da war das, zack, zack, zack. Okay, und dann, wo sie in Russland war, sie im Gefängnis, weil sie natürlich gegen Putin protestiert hatte und so. Und der versteht halt auch keinen Spaß und ja, nee, ich weiß. Ist auch ganz, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem Film gegeben habe. Ich glaube, unterdurchschnittlich. Ich glaube, 3 oder 4 oder so. Ich gucke mal noch kurz rüber, ob ich in der Gruppe noch sehen kann, was die anderen gegeben haben. Öffnet gerade nicht die Seite. So, jetzt hat es geöffnet.
Gerade die Seite protestiert. Guck mal.
So, wie viele Punkte? Oh, da ist ja auch ziemlich viel vertreten von 0 Punkten bis 9 Punkten. Großteil liegt so bei 8 und 7 Punkten. Ja, ich liege da, glaube ich, mit 4 Punkten. Ja, es sind auch ein paar Leute, die 4, 5, irgendwie ist auch sehr gemischt gewesen, der Film, die Wertung hier bei uns. Oksana, Mein Leben für die Freiheit, ja. Und ja, bevor ich zu Superman komme, machen wir erstmal die Sneak-Tipps für die morgige Sneak Preview am 28.07.
Ja, da lautet der Tipp: Eine heile Welt. Und Erik sind Tipps eingegangen.
Ja, Holy Meat, ne? Komm nochmal, Holy Meat.
Holy Meat nochmal, ja. Holy Meat 2, jetzt wird's hackig oder sowas. Hm. Ja, was haben wir denn für Tipps?
Oh Gott, das Fleisch. Ja, öffnet gerade nicht. Irgendwie hängt's gerade. Jetzt geht's.
Eigene Seite, du.
Ja, weil ich als Admin eingeloggt bin da. Okay. Ich tippe Electric Child. Da geht es so um so eine, ja, fast wie bei Aldous Huxley, Brave New World, geht es so ein bisschen um die Zukunft, wo man halt so irgendwelche Kinder irgendwie übernehmen kann, sich bestellen kann quasi. Der Martin
tippt. Das klingt nach Epstein.
Okay. Was uns verbindet, tippt Martin, kenne ich nicht. STA Max tippt der Kuss des Grashüpfers. Okay. Was schreibt er noch? Könnte auch passen, aber dann würde ich wohl lieber nach Hause gehen, als den Film zu Ende zu schauen. Okay, das macht ja Mut, ey. Jan. Oh, ich wusste gar nicht, dass es einen neuen Film mit Helge Schneider gibt. Der Klimperclown.
Mhm. Klimperclown. Okay.
Und David tippt Rave On. Hm. Ich muss sagen, ich habe von den meisten Filmen ja noch nicht, ich muss mal die Trailer vielleicht vorher schauen, bevor wir aufnehmen. Dann. Hm, naja, mal gucken. Also ist ja eine wilde Mischung hier. Ich glaube, von den Filmen, die hier genannt sind, da ich Helge Schneider überhaupt nicht ab kann.
Oh, echt?
Nee, kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Wow. Das finde ich so unmöglich. Also die Filme doch damals, ey, oh, die haben das alle gefeiert. Ich hab's geguckt, was soll die Scheiße, ey. Nee, überhaupt nicht mein Humor. Rave On, wahrscheinlich Rave On würde ich vielleicht am ehesten sehen wollen. Hm. Na gut, bevor ich zu Superman komme, damit ich hier auch mal Luft holen kann, machen wir erstmal Kinocharts und Neustarts. Ich mache dann den Superman bei den Heimkinofilmen, nachdem der Chris einen vorgestellt hat, damit ich hier ein bisschen Luft holen kann. Ne? Wir machen erstmal Kinocharts und Neustarts.
Kinocharts und Neustarts.
Aktuell in Stuttgart auf Platz 5, Drachenzähmen leicht gemacht, die Neuverfilmung.
Auf Platz 4, die Schlümpfe.
Kann mir da mal bitte jemand in den Kommentaren sagen, ob der gut ist? Also, weil das wäre so ein Kandidat, wo ich vielleicht mit meinem Sohn reingehen würde.
Ist der nicht zu alt für die Schlümpfe?
Nö, ist man jemals zu alt für die Schlümpfe? Ich bitte dich.
Kommt drauf
da,
an.
Da würde ich sogar mich drauf freuen, auf den Film, wenn der gut ist. Ich mochte tatsächlich die erste Real, also diese Real, diese Real-Animationsverfilmung mit Neil Patrick Harris, mochte ich sogar die ersten Filme da. Bin ich dran? Was kann ich?
Ja.
Platz 3 ist F1, der Film.
Platz Nummer 2, Jurassic World.
Hm. Platz 1, da ist Kinokarten von mir, sind da auch mit drin. Superman, der neue Film. Hm. Und was startet denn Neues?
Ja, wie viel der Reboot von Superman ist das eigentlich?
Das ist egal, der ist gut. Ach so, okay. Die schlechten Reboots sind egal, das ist ein guter.
Okay, ich frag nur. Es startet neu, ja?
Ja, ich habe nur gerade den ersten Neustart gesehen.
Ja, die nackte Kanone startet neu. Die Neuverfilmung von Die nackte Kanone mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und ich habe ein bisschen Angst, weil
ich auch.
Die nackte Kanone-Filme sind für mich so Kultfilmchen tatsächlich. So, so abstrus geiler Humor, auch die Serien, Die nackte Pistole und sowas, die Serien, wo es dazu gab, fand ich schon großartig. Einfach dieses, wie man so die vierte Dimension auch teilweise durchbricht und einfach diese Dialoge, wo es da gibt. Ich habe das ziemlich gefeiert, deswegen ich bin gespannt, ob da Liam Neeson A, der Richtige ist und B, ob sie das so einfangen konnten.
In dem Sinne meine Empfehlung, Podcast und ich glaube Video, auf YouTube-Video gibt es den auch, den Podcast als mit Bild quasi, ne? Die Filmanalyse. Ja. Und zwar hat er, ich finde es ja immer richtig gut, wie er sich da so reinarbeitet in die Filme und da so, so Sachen rausarbeitet. Und der hat eine Analyse gemacht über die nackte Kanone und zwar über die alten drei Filme. Und zwar, was das alles für, ja, für Querverweise hat und was das alles bedeutet. Ich will mal nicht zu viel, auch was die einzelnen Szenen da so bedeuten, die ikonischen Szenen. Die neueste Folge, vor 6 Tagen erschienen auf YouTube, sehe ich gerade, darf man über die nackte Kanone noch lachen. Die würde ich einfach mal verlinken. Guckt euch das mal an. Das ist echt cool, was er da macht. Ich mache es mir an der Seite mal als Vermerk. Ja, ich weiß ja nicht, wie der neue ist. Puh, ich hoffe, der wird gut. Ja, wäre schön. Gerade in der heutigen Zeit bräuchte man was zum Lachen. Was startet denn noch? Mal gucken. Hier ist meins. Together. Unzertrennlich.
Unzertrennlich.
Ja. Together. Horrorfilm das, mit den Eheleuten Alison Brie und Dave Franco. Okay.
Ah, das Plakat sieht schon widerlich aus.
Ja.
Es startet auch Der Altweibersommer, eine warmherzige österreichische Komödie.
Mhm. Wilma will mehr. Das wurde ja mehrfach getippt. ja. für die Sneak. Vielleicht kommt es ja jetzt doch noch irgendwie. Mal gucken. Eine deutsche Tragikomödie mit Fritzi Haberland über eine Mit-40erin, die in Wien ein neues Leben beginnt. Ist das vielleicht ein schönes Leben oder wie war das unser Tipp? Schönes neues ja. Leben?
Wie war der Tipp? Der Tipp war eine heile Welt.
Vielleicht.
Ja, Österreich ist auch eine heile Welt. Manchmal kann oder so, keine Ahnung. Die guten und die besseren Tage, den hatten wir in der Sneak. Eine französische Tragikomödie über drei Frauen, die in der Entzugsklinik zueinander finden. Mhm. So das mit der Rallye. Ne?
Genau, über die in der Alkoholentzugsklinik sind.
Ja. Den du richtig gut fandest und ich relativ.
Ja, was lahm. Heißt gut? Ich fand ihn okay, ja. Der läuft übrigens, Quatsch, das war nicht der, Entschuldigung. Ja, bei irgendeinem so Sommernachtskino hier in der Nähe läuft Voila, dieser andere Film. Irgendwas mit Schwiegersohn. Der perfekte Schwiegersohn oder so ähnlich. Es läuft auch noch an Rave On. Der wurde ja getippt. Deutsches Drama mit Aaron Altaras. Boah, das klingt sehr nach Künstlername. Als gescheiterter Techno-DJ, der in einer wilden Clubnacht eine zweite Chance sucht. Okay. 80 Minuten. Nehme ich. Nehme ich für das Sneak. Nehme ich. Das war's dann mit den Neustarts der Woche. Die Zusammenfassung kam von Kino.de. Danke dafür. Und wir haben eine Kino-News hier für euch. Warte mal, hatte ich nicht mal irgendwo Kino-News? Nee, dann mache ich mal einen Lerntrenner. So, Kino-News. In Stuttgart ist wieder Zeugnistag. Das heißt, ihr könnt mit eurer Zeugnisnote ist dann quasi euer Eintrittsgeld. Am 30. Juli findet das statt. Das heißt, ihr nehmt euer Zeugnis als Kopie oder Foto und die Mathe-Note ist da entscheidend. Und das ist dann dein Ticketpreis. Das heißt, wenn ihr eine 1 habt, ist es 1 Euro. Oder ist es 15 Punkte? 15 Punkte zahlst du 15 Euro oder wie ist das? Ich weiß es nicht.
Ich darf dazu nichts sagen. Ich beiße mir auf die Zunge.
Chris findet es nicht so gut, dass hier auf die Mathe-Note so ein großer Wert gelegt wird. Also man könnte da. Wärst du damit einverstanden, dass vielleicht auch die deutsche Note zählt?
Nein.
Dass man irgendwo die bessere Note nimmt?
Nein.
Oder überhaupt eine Note? Nein, gar nicht.
Überhaupt keine Noten.
Also, keine Noten. Vielleicht, ja. wie heißt das, diese anderen Betragen oder sowas?
Ich möchte mich dazu nicht
äußern. Soft Skills? Nee, auch nicht. Also,
ich möchte mich einfach dazu nicht äußern.
Wie auch immer, wenn ihr günstig ins Kino wollt und ihr habt ich sag mal, selbst 6 Euro wäre immer noch günstiger als manchmal der normale Preis, dann nehmt euer Zeugnis als Kopie oder Foto und geht am 30. Juli um 18.45 Uhr in die Vorstellung. Da zeigen die Innenstadtkinos diverse Sachen. Und ja, könnt da günstig ins Kino gehen. Könnt ihr zum Beispiel Superman gucken oder die Schlümpfe oder Formel 1 oder was auch immer. Ne?
Ja.
So, jetzt gehen wir rüber ins Heimkino, was diesmal nicht ganz richtig trifft, weil von mir ist noch ein Kinofilm dabei. Aber Chris muss erstmal was reden. Ich muss auch einen Schluck trinken.
Heimkino.
So. Ich darf auch mal was sagen, was Längeres, das freut mich sehr.
Ich muss nur kurz zur Einleitung sagen, wir hatten schon im Vorgespräch, ich habe Happy Gilmore, den ersten, damals nicht gesehen, weil ich total übersättigt war von den ganzen Adam Sandler-Komödien, die da irgendwie kamen und habe dann irgendwann beschlossen, keine Adam Sandler-Komödien mehr zu gucken. Also mir sind dann auch solche Sachen wie Click oder wie die alle hießen da mit der Fernbedienung, ist das alles dann irgendwie entgangen und deswegen habe ich auch Happy Gilmore nie gesehen, den ersten Teil. Und Chris muss mir jetzt mal Lust machen, jetzt beide, denn sie sind beide verfügbar jetzt.
Ja, also erstmal Happy Gilmore, der erste ist halt dieser gescheiterte Eishockeyspieler, der dann Golfer wird, mit seinem Happy Gilmore Swing und was weiß ich was alles, was für mich ein sehr cooler Film war, wie der auch dann in diese Villa da einzieht oder so Sachen, Reichtum, mit dem er eigentlich gar nicht zurechtkommt und. Sehr, sehr cooler Film, der so zwei Welten aufeinander clashen lässt, zwei Sportarten auch, ganz gewaltig. Und ich fand den damals schon richtig geil, den Happy Gilmore, und habe mich dann, als es hieß, hey, es kommt doch jetzt ein zweiter Teil, habe ich mich drauf gefreut, war allerdings auch so ein bisschen so, Fortsetzungen können ja manchmal schwierig sein, wie wir wissen. Trotz alledem, am Freitag kam er raus auf Netflix und da ich noch zu Hause bin, habe ich gesagt, komm, den gucke ich mir direkt an, als ich sofort die Zeit hatte dafür und habe keine Minute bereut, sage ich schon mal jetzt. Es schließt quasi daran an, dass Happy Gilmore seine Geschichte noch mal ganz kurz Revue passieren lässt, so ein bisschen das Recap, was die letzten 29 Jahre sind, jetzt glaube ich auch schon. Ich glaube 29 oder 30 Jahre, irgendwie sowas, liegt zwischen den Filmen und das nimmt der Film sich auch dann mit raus, was da eben passiert ist, dass er seine Frau oder eine Frau gefunden hat oder seine Frau geheiratet hat und mit ihr 5 Kinder hat, eine Tochter, die kam als letztes und 4 Söhne, die wo er eigentlich zum Golfen auch dann bringen wollte, aber mehr die Hockey-Gene drin sind und die eigentlich ja so vom Beruf Sohn und so ein bisschen Schlägertrupp-mäßig drauf sind. Und es lief eigentlich immer alles ganz cool, bis eben ein tragischer Unfall passiert ist, weil Happy Gilmore bei einem Golfturnier mit einem Golfball aus Versehen seine Frau erschlagen hat. Und er deswegen alleinerziehender Vater jetzt ist und sich schwere Vorwürfe macht und komplett dem Alkohol verfällt, was überhaupt nicht schön ist und überhaupt nicht gut ist. Die Arten, wie er den Alkohol versteckt, da könnte ich mich schon beäumeln. Also wirklich alles, jedes Teil, was man in der Hand hat, hat in dem Fall als Trinkflasche hergehalten. Vom Handy über die Kuckucksuhr, über den Golfschläger, was weiß ich, überall eigentlich. Er beschließt auch natürlich mit dem Golf aufzuhören, weil das hat sein ganzes Leben ruiniert. Und sein ganzes Leben geht eigentlich den Bach runter. Und er verliert das Haus, die Jungs ziehen dann in eine Wohnung zusammen. Nur er zieht mit seiner Freundin, sag ich schon, mit seiner Tochter Vienna Gilmore, die gespielt wird von Sunny Sandler. Und wenn man jetzt kurz überlegt, so eine Sandler, ja, es ist tatsächlich seine echte Tochter, also seine wahre Tochter, die macht Ballett und hat von ihrer Balletttrainerin sagt, oh mein Gott, die ist so talentiert, sie muss auf die Paris Ballet School, was weiß ich was. Und das ist auch so ein netter Witz einfach, wenn es heißt so, ja, die muss auf die Paris Ballet School. Und er guckt die Trainerin an und sagt, okay, und wo ist die? so sehr, sehr feine kleine Witzchen immer wieder platziert, was ich sehr, sehr schön fand. Und dafür braucht er eben Geld. Und er braucht nicht wenig Geld, er braucht über $300,000 dafür. Und wie kriegt er das Geld her? Natürlich übers Golfspielen. Das heißt, er schleicht sich zuerst mal auf so Abschlageplätze und übt seinen Schwung wieder. Er geht mit einer Undercover-Golf-Gruppe quasi, so Pseudo-Golfern, geht er golfen. Zeitgleich muss er zu den Anti-Alkoholikern gehen, zu solchen Treffen. Die Treffen werden geleitet von Hal L., gespielt von Ben Stiller. Großartige Rolle, sehr, sehr lustige Rolle. Und so versucht er eben zurückzukommen auf die große Golfbühne, was ihm dann ja so bei einem Turnier dann auch mehr oder weniger gelingt. Was allerdings das größere Problem ist bei der ganzen Sache, der Golfsport hat intern größere Konkurrenz bekommen, weil es das Maxi-Golf-Turnier geben soll, das Maxi-Golf, wo eben alles moderner ist, wo mit Explosionen gearbeitet wird, wo schnellere Schnitte von den Dingern, kürzere Löcher, also Golf auf extrem modern getrimmt. Und das ist schon mal auch, fand ich, sehr, sehr witzig auch umgesetzt und gemacht, weil es so eine ziemliche Parodie ist der heutigen Zeit mit Hauptsache schriller, Hauptsache schneller, Hauptsache bunter und was weiß ich was. Und das soll eben auch beim Golfsport Einzug erhalten. Und da ist der Leiter davon oder der Idee dahinter hat Frank Manatee, gespielt von Benny Safdie, der eben sagt, hey, dieser Happy Gilmore ist genau das, was ich brauche für meine Golfliga. Er ist unkonventionell, das passt ganz arg wunderbar rein und der kann genau das spielen und will denn da dafür haben. Und Happy Gilmore sagt halt, nö, will er eigentlich nicht. Und dann kommt es eben zu diesem großen Showdown, dass es heißt, ja, wir fordern jetzt das klassische Golf heraus und wer auch immer da gewinnt, hat quasi die Vorherrschaft im Golf. Klingt ein bisschen Banane, ist aber echt witzig umgesetzt. Hängt dann auch damit zusammen, dass beim klassischen Golfturnier die ersten fünf von diesem Turnier, wo sie ausspielen, also ein ganz normales Golfturnier, die ersten fünf sollen antreten gegen die Top 5 Spieler von Maxi Golf. Und einer der Spieler bei den klassischen Golfern ist Billy Jenkins, gespielt von Haley Joel Osment, wer ihn kennt. Mhm. Und der gewinnt das Ding, etwas überraschend, ist eigentlich ein Durchschnittsgolfer, aber hat einen unglaublichen Lauf. Und der offenbart dann am Ende so, ha, nein, aber ich gehöre eigentlich zur Maxi Golf League und was weiß ich was. Und nur deswegen rutscht Adam Sandler dann zu der ganzen Sache rein wieder. Es ist sehr witzig gemacht alles. Es verzichtet auf Pipi-Kaka-Humor, um das gleich mal zu sagen. Hauptsächlich, es gibt eine Szene, da pinkelt jemand gegen einen Briefkasten und dieser jemand heißt Bad Neighbor Pat und wird gespielt von Steve Buscemi. Und damit, Erik, kannst du dir wahrscheinlich schon kurz vorstellen, so, okay, ja, wenn der einen verrückten Nachbarn spielt, das passt und dann nimmt man dem das auch mal nicht so übel, dass er neben den Briefkasten pinkelt. Die sitzen auch, später sitzt er irgendwo mit auf der Couch bei Happy Gilmore zu Hause und sagt, oh, ich muss mal aufs Klo, wo ist denn euer Briefkasten? Es sind so Witze, die sich dann so ein bisschen durchziehen. Und es ist, wie gesagt, nicht unflätig, es ist so ziemlich feine Klinge manchmal. Manchmal auch so ein bisschen stumpf, aber alt. Richtig schön stumpfsinnig und richtig doof, aber nicht so übertrieben doof. Also jetzt, wir sind jetzt nicht auf dem Niveau von Dumm und Dümmer oder sowas, da sind wir ganz weit weg von, sondern es ist wirklich ein, ich sag's mal so, ein erwachsen gewordener Adam Sandler Film, der sich auf seine Stärken beruft, der eine Story hat, die für eine Fortsetzung echt cool ist. Er bringt ganz viele alte Charaktere auch wieder rein. Ganz viele Erinnerungen auch. Shooter McGavin spielt auch wieder mit. Also Christopher McDonald spielt den Shooter McGavin, seinen großen Rivalen, der 29 Jahre lang jetzt in der Psychiatrie verbracht hat wegen ihm und lauter so Sachen. Also es ist sehr, sehr gut besetzt. Es sind sehr viele alte Schauspieler oder halt aus dieser Riege auch nochmal mit drin und haben, seien es nur kleine Rollen. Es spielen natürlich auch andere heutzutage bekanntere Leute mit, wie Post Malone spielt mit, er fällt mir gerade noch ins Auge, Jack Nicklaus spielt auch mit, wer ihn noch kennt, das uralte Golfer, Jack Nicklaus, war auch das Gesicht für, ich glaube, von EA Sports, auch dieses Golfing, Jack Nicklaus Golfing, und aber auch wunderbar dargestellt, Eminem spielt mit, Travis Kelce spielt mit, Rob Schneider spielt mit, wer ihn noch kennt. Ich glaube, du kennst ihn auf jeden Fall. Er spielt auch immer mit
bei Adam Sandler.
Ja, eben, der spielt da auch immer mit.
Gegenseitig mit.
Ja, und es ist aber auch da sehr, sehr gut platziert, sehr, sehr schön. Und es sind ganz arg viele so ein bisschen Referenzen drin, aber die teilweise auch gut erklärt. Und das fand ich sehr schön. Also man muss den ersten nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen. Weil man wird gut abgeholt zu Beginn. Die Geschichte wird kurz erzählt, die ganzen Sachen, wo dann passieren und so, sind durchaus logisch, dass es so hinten raus das Maxi-Golf so ein bisschen abgedreht ist, ja, aber ist halt wie eine moderne Game-Show dargestellt und auch da fand ich diese Kritik an der Gesellschaft oder in der Medienlandschaft solche Sachen zu machen, fand ich auch extrem gut platziert. Deswegen für mich ein sehr, sehr guter, sehr lustiger. Ich habe wirklich teilweise laut lachen müssen. Und das ist schwer, weil ich darf eigentlich noch nicht so arg laut lachen. Ich sollte nicht so laut lachen, weil das zieht bei mir in meine Wunde noch rein. Habe auch sehr oft einfach nur so gegiggelt, so wo du einfach so dran sitzt und einfach ein prima Zeitverbleib. Er dauert fast 2 Stunden, das ist ein bisschen lang, nur kam mir überhaupt nicht so vor, weil man voll drin ist, weil man es ziemlich, also ich habe es ziemlich gefeiert. Für mich ein richtig, richtig starker zweiter Teil, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass die Fortsetzung tatsächlich so gut läuft und deswegen gebe ich auch ganz stolze 8 von 10 Punkten für Happy Gilmore 2.
Oh, na, nicht schlecht. Ja, und sollte ich tatsächlich hast du den ersten jetzt nochmal geguckt oder hast du den noch gut in Erinnerung?
Ich habe den ersten relativ gut noch in Erinnerung. Ich weiß aber auch nicht gar nicht, wo er wo der läuft. Also
der die gibt es, glaube ich, beide auf Netflix gerade. Kann das sein? Die haben, glaube ich, den ersten. Warte mal, wer streamt das? Weil ich habe es irgendwie
Ja, ich gucke gerade. Von 96 ist der auf jeden Fall. Also die machen auch diese 29 Jahre tatsächlich. Ja, bei Netflix gibt es ihn. Ja,
genau, die gibt es nämlich beide gerade.
Ja. Und vielleicht. Die spielen auch wirklich da damit. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, so ja, es ist halt Zeit vergangen oder oh, wir schließen den Teil irgendwann an. Nee. Adam Sandler steht auch da und sagt, ey, Leute, ich bin 58 Jahre alt. Was erwartet ihr von mir? Und deswegen, also auf den Punkt, ich fand es wirklich teilweise auf den Punkt und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, pass mal auf, ich werde mal den ersten gucken, bevor ich den zweiten gucke. Und dann mal schauen. Mal schauen. Wie gesagt, ich habe den damals ausgelassen, den ersten.
Tja, ist ein Fehler. Den zweiten würde ich nicht auslassen. Also guck ihn dir an.
Ja.
Ich hoffe, ich habe dir Lust gemacht. Der Erik hat auch gemeint so, hey, mal gucken, ob du mir Lust machen kannst. Ich hoffe, ich habe ihm Lust drauf gemacht.
Ja, ich werde mal schauen, ja, genau. was ich ja geschaut habe, was jetzt eigentlich Kinobereich ist, was aber jetzt hier mit reinkommt, ist Superman, den neuen Film. Ja, habe ich geguckt, tatsächlich. Also der dürfte ja eigentlich, also wer kennt eigentlich Superman nicht? Ich glaube, der Superman kennt jeder, oder? Wer das ist, mit dem Cape und so weiter. Hier ist jetzt allerdings keine neue Origin-Story. Es hat jetzt James Gunn übernommen, nachdem ja Zack Snyder vorher diverse Filme in diesem DC-Universe gemacht hatte, mehr oder weniger erfolgreich. Und jetzt hat James Gunn das übernommen. James Gunn, der hatte ja auch zum Beispiel Guardians of the Galaxy gemacht. Und ich glaube, der war auch mal in Ungnade gefallen wegen irgendwas. Und ja, jetzt jedenfalls der neue Superman-Film. Der neue Superman-Film ist jetzt keine neue Origin-Story, sei gleich mal so gesagt. Also es beginnt jetzt nicht damit, mit dem, was wir alles schon kennen, dass er irgendwie als Kind auf die Erde gekommen ist und großgezogen wird und irgendwie seine Kräfte entdeckt in Smallville, Kansas und so weiter. Das wird alles so ausgespart. Denn es beginnt hier relativ schnell mit einer spektakulären Kampfszene, wo Superman gegen etwas, was erstmal der Hammer von Boravia genannt wird. Und ein übelster Kampf. Und wir sehen dann auch, dass offensichtlich Superman diesen Kampf verloren hat. Das ist auch die Szene, die im Trailer kommt, wo er plötzlich, ich glaube, in der Antarktis so von oben irgendwie runterfällt in den Schnee rein. Und dann kommt auch schnell sein Hund Krypto, der wirklich fast eine eigene Hauptrolle hat in dem Film und der ist extrem cool. Also die Rolle dieses Hundes und wie der dargestellt wird, ist so cool gemacht. Jedenfalls der schwerverletzte Superman kann dann mit Hilfe von seinem Hund, schafft das dann auch wieder nennt sich das, nicht sein Batcave, aber der hat da so eine Höhle, wo er halt sich da so verarzen kann drinne. Da sind auch so ein paar. Sein
Supercave.
Ja, irgend sowas halt, ne. Nee, Festung der Einsamkeit heißt. Gefällt mir gerade.
Fest. Gut.
Ja, genau. In der Antarktis ist das nämlich auch. Dahin kann er zurückkehren und er braucht ja, um zu heilen, konzentrierte Sonnenstrahlung und das kann er dann dort bekommen. Da sind noch so ein paar Androiden oder Roboter, die ihm helfen. Übrigens im Original echt coole Sprecher, also ruhig vielleicht mal umschalten aufs Original, falls ihr das später mal irgendwann schaut. Wir haben es ja auf Deutsch geschaut. Ich habe es nur gesehen in der IMDb, wer die im Original spricht. Es sind im Deutschen nicht die Synchronsprecher von den Personen, von den Schauspielern, die man im Original kennt. Aber das nur am Rande. Jedenfalls hat er dann auch so ein paar Kollegen, die werden die Justice Gang genannt. Und wir kennen ja vielleicht die Justice League. Und die Justice Gang besteht aus Green Lantern, Mr. Terrific, Hawkgirl und später kommt da noch jemand mit dazu. Und das ist wirklich so eine abgefahrene, so wie die Thunderbolts, also wirklich so, die möchten gern so eine große Gang. Die haben schon ganz gute Kräfte, aber die sind halt wirklich sehr abgefahren und da merkt man wieder James Gunns Gespür für die Inszenierung von Partys. Also ist halt wirklich so die Zusammenstellung von so einer Clique und diese interne Dynamik, das kann er halt richtig gut und das funktioniert auch extrem gut hier bei dieser Justice Gang, die dann zusammen mit Superman dann so unterwegs sind und ja, Das ist aber so das eine. Das zweite große Ding ist nämlich, dass Lex Luthor, der gespielt wird von Nicholas Hoult, der spielt einen, ja, ich würde mal sagen, verrückt gewordenen Tech-Giganten, der mit Tech-Sachen sehr reich geworden ist und jetzt irgendwie am Rad dreht. Ähnlichkeiten zu existierenden Personen sind rein zufällig. Und der hat, der kann so eine Art Portale öffnen in, warte mal, wie, das waren nicht so Portale, wie haben die es genannt? Ja, doch so schwarze Löcher zu anderen Dimensionen und auch so Taschenuniversum haben die es genannt. Kann er öffnen und da hat er zum Beispiel ein Taschenuniversum, da hat er jede Menge Superhelden dort drin gefangen, damit eben diese Superhelden irgendwie weg sind. Denn auch die Politik ist mittlerweile gegen diese Superhelden, weil die machen ja alles irgendwie nur kaputt und die nehmen der aktuellen Politik so ein bisschen die Macht, weil sie ja selber irgendwie das Gesetz in die Hand nehmen und das finden die alles gar nicht so toll. Also Ähnlichkeiten zu echten Personen sind rein zufällig. Und was auch rein zufällig ist, ist, dass irgendein großes osteuropäisches Land, wo ein komischer Diktator herrscht, ein kleines Nachbarland angreifen möchte. Und dieses kleine Nachbarland, da hat schon mal Superman geholfen, damit das nicht angegriffen werden oder damit die zurückgeschlagen werden können. Und es steht aber wohl eine neue Invasion bevor in dieses kleine osteuropäische Land. Und deswegen wird auch mit einer sehr, oder da sind auch Ähnlichkeiten zu aktuellen politischen Vorgängen rein zufällig, denn dieses große osteuropäische Land, ich glaube irgendwie irgendwas heißt Boravia, glaube ich, und ich überlege gerade, wie das andere hieß, habe ich vergessen. Jedenfalls, dieses große osteuropäische Land, das hat eine große Desinformationskampagne gestartet, wo dann wirklich auch Affen da sitzen, um irgendwelche, also wirklich so Code Monkeys, die dann wirklich die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen ins Internet schreiben, so wie Superman, der macht nur dumme, schlechte Sachen und der sollte abgesägt werden. Und nur so eine Sachen, um die wahren Sachen zu verschleiern und auch die, ja, das große osteuropäische Land gut dastehen zu lassen und so weiter. Also Ähnlichkeiten sind auch rein zufällig. Und so wird er dann auch, kommt er auch in dieses Taschenuniversum, wird da gefangen genommen, denn die US-Regierung hat sich davon mittlerweile auch beeinflussen lassen und es kommt natürlich dann auch zu diesem Krieg in Boravia, oder Boravia marschiert dann in das andere Land ein und alle hoffen drauf, dass Superman ihnen hilft. Ich will mal nicht zu viel verraten. Man hat vielleicht schon ein bisschen gemerkt, ich laviere hier ein bisschen rum, die ganze Story wiederzugeben. Ich will aber auch, glaube ich, gar nicht die ganze Story wiedergeben. Da war halt auch noch sehr viel drin. Hervorheben möchte ich auf jeden Fall auch noch Lois Lane, gespielt von Rachel Brosnahan. Super gespielt. So wie auch eigentlich alle anderen. Also auch die in dieser Justice Gang drin sind, die sind echt gut. Zum Beispiel Nathan Fillion spielt da in der Justice Gang. Kennst du den von Firefly? Hat er und bei Castle.
Ja, oder ganz viele.
Und auch die anderen, Isabella Merced, die spielt Hawkgirl, die magst du doch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die hatten wir mal in der Sneak. Und ja, auch in den Nebenrollen sieht man Leute wie zum Beispiel Bradley Cooper, wo man erst denkt, ist das Bradley Cooper gerade gewesen? Okay. John Cena und alles Mögliche. Also dann sind noch diverse Cameos, zum Beispiel von, ja, darf man das verraten? Ja, doch, kann man verraten. Supergirl ist natürlich auch mit dabei. Und es gibt auch Post-Credit-Scenes, also ruhig mal sitzen bleiben. Und ich muss sagen, ich bin ja bei den DC-Sachen, also die Dark Knight-Trilogie, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die anderen Sachen waren alle durchwachsen. Ich gucke irgendwie alles, weil das alles ja auch irgendwie. Und ich muss auch sagen, damals, als ich aufgewachsen bin in der DDR, da war Superman absolut verboten, weil das war natürlich ein imperialer amerikanischer Superheld, der quasi für Amerika kämpfst. Das war absolut verboten. Also wenn du vielleicht mit einem Batman-Comic erwischt worden bist, das wäre noch halbwegs okay gewesen. Das hätten sie dir weggenommen und hier du und so. Aber Superman, das war schon nicht ohne. Und es kursierte einen Superman-Comic. Das durfte ich mir auch mal von jemand ausleihen. Und genau. Und das war so meine erste Berührung. Das war mein erster Superhelden-Comic, den ich hatte. Und ich weiß bis heute noch die Panels, die da zu sehen waren, weil das habe ich irgendwie alles aufgesaugt da. Da war irgendwie das Space Shuttle hatte irgendwie Probleme gehabt und mit dem Landen und so. Und dann ist Superman gekommen, war dann unter dem Space Shuttle und hat das dann bei der Landung mitgeholfen, unterstützt und alles sowas. Es war so beeindruckend und irgendwie habe ich ein Fable für Superman auch, obwohl das natürlich alles so ein bisschen häufig sehr patriotischer Quatsch ist, die Umsetzung gerade in den Filmen und so. Aber hier muss ich sagen, James Gunn hat hier den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Also es ist wirklich gut gemacht. Es ist nicht so viel patriotischer Quatsch. Ist natürlich auch ein bisschen was drin. Es ist halt ein amerikanischer Superheld. Aber auch diesen amerikanischen Superheld in die neue Zeit gebracht, die natürlich, Amerika ist nicht mehr so diese riesige Supermacht, es zerfällt an allen Ecken und Enden, gerade auch durch fragwürdige politische Entscheidungen, während an anderen Teilen der Welt eben einfach Invasionen stattfinden. Und hier ist auch so ein bisschen so diese Wunschvorstellung mit drin, dass vielleicht die amerikanischen Superhelden da sich vielleicht wieder mehr einbringen, damit eben nicht unschuldige Länder von irgendwelchen diktatorischen Ländern überfallen werden und so weiter. Das schwingt hier alles so ein bisschen mit und auch gerade diese Rolle von Tech-Giganten, die einfach viel zu viel Macht bekommen haben durch ihr Geld, durch ihre Verbindungen, durch ihre Lobby. Es steckt hier alles mit drin und es macht jede Szene irgendwie Sinn und es ist jede Szene irgendwie gut. Selbst der Hund hat irgendwie einen tieferen Sinn, der Krypto. Und der hat mir wirklich von Anfang bis Ende richtig Spaß gemacht, der Film. Es ist ein richtiger Kinofilm, der gehört ins Kino, der braucht die große Leinwand. Die Action-Szenen waren herrlich übertrieben, es gab sogar eine Kaiju-Szene und das ist ja was für mich als alter Godzilla-Fan. Also wenn da wirklich irgend so ein Riesenviech dann durch die Stadt, das war natürlich kein Godzilla, aber halt so ein Kaiju, der dann plötzlich da unterwegs ist. Und Superman versucht den halt irgendwie so aus der Stadt raus, damit er, wenn sie den killen, damit er nicht auf irgendwas drauf fällt und versucht da Leute zu retten und andere versuchen dann einfach irgendwie ihn möglichst schnell zu töten. Und es ist ein richtig runder und guter Film, den ich nur empfehlen kann. Ja, also geht da ins Kino, nicht umsonst Platz 1 der Kinocharts. Der Film braucht die große Leinwand. Ich habe es in 2D geschaut, dafür musste ich ein bisschen in so eine Randveranstaltung gehen, weil der läuft hauptsächlich in 3D. Ich habe manche Szenen, die wurden gefühlt für 3D gedreht, ja, wo es halt so ein bisschen so, man merkt das ja auch in 2D, wenn das irgendwie gefühlt so was nach vorne kommt und so. Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt 3D braucht, der geht ja 2 Stunden oder so. Wäre mir ein bisschen zu nervig, da 2 Stunden mit der 3D-Brille zu sitzen. Ich hatte in 2D sehr viel Spaß und ich kann es nur empfehlen. Ist Platz 1 der Kinocharts, also ich glaube, ich sehe das nicht als einziger so. Und du musst selber wissen, ob du da mal reinguckst, Chris.
Ja, weiß ich nicht tatsächlich. Also holt mich, ja, es ist halt ein Superman-Film und ich fand Superman.
Nicht der typische Superman.
Ja, mal gucken. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Vielleicht, wenn es den dann im Heimkino oder so gibt, dann kannst du auf jeden Fall mal reingucken. Heutzutage geht das ja relativ schnell.
Genau.
Deswegen. Jo, das war's von mir für Superman. Ach so, Punkte vielleicht noch. Ich glaube, ich gebe 8 Punkte. Hat mir wirklich gut gefallen, Superman. Und meinem Kleinen auch. Okay, dann kommen wir rüber in den Serienbereich. Wo liegt man eigentlich zeitlich? Eine Stunde? Ja. Über die eine Serie müssen wir auf jeden Fall sprechen.
Genau.
Serien.
Da darfst du mal ein bisschen was sagen. Ich habe dir die Serie so ein bisschen empfohlen gehabt, wo du gefragt hast, ja, was? Ich bin jetzt länger weg, was kann ich denn gucken oder so.
Ja, die Serie, wo wir jetzt drüber sprechen, kommt auf Netflix und trägt den wunderschönen Titel Untamed. und hat Eric Bana in der Hauptrolle. Und es spielt im Yosemite National Park, im Yosemite Nationalpark in den USA, wo, und das ist halt schon relativ krass der Anfang, zwei Wandkletterer sind. Also die klettern so eine Steilwand hoch, haben sich da abgesichert, so ein Stück weit, und plötzlich fliegt von oben eine Frau runter auf die beiden und verfängt sich dann in einem dieser Seile und wird alles so ein bisschen dramatisch. Und es kommt dann eben heraus, so ja, okay, oder halt die Frage, ist das Selbstmord gewesen oder steckt da mehr dahinter? Und wer ist überhaupt diese unbekannte John Doe, wie sie es ja erstmal mal zu Beginn nennen, weil sie eben auch die Identität nicht feststellen können. Und so beginnt dann eben dieser Einsatz von Kyle, also von Eric Bana, der sich diesen Fall annimmt und sich das alles mal anschaut. Und da kommt sehr, sehr vieles dann zusammen. Also die Machenschaften, die da dahinter stecken in dem Nationalpark von irgendwelchen, ich nenne es mal Vagabunden, kann man das so sagen, die da hausen, Drogenkuriere, die da hin und her gehen, die Behörden, wo nicht alles so sauber zu scheinen scheint, dann natürlich auch die Background-Geschichte von Kyle mit seiner Familie oder vielmehr seiner ehemaligen Familie und Frau und alles, die Geschichte von seiner neuen Kollegin, wie heißt sie, Vasquez, ne? Was da dahinter steckt. Und das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Also Sam Neill spielt noch mit als Paul Suter, der so den Vorgesetzten von Kyle Turner, von Eric Bana spielt. Naya Vasquez, genau, Lily Santiago. Echt cool gemacht. Viele intelligente kleine Schnitte, dass man wirklich auch gucken muss und aufpassen muss, was da so passiert und was da gemacht wurde, weil man sonst wirklich auch kurz ein Detail verpassen könnte. Echt spannend erzählt, tolle Landschaftsaufnahmen, das sowieso, und echt fesselnd, also wirklich fesselnd. Sind 6 Folgen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, ich finde es bisher, mir fehlt das Finale jetzt noch, aber bis jetzt muss ich sagen, eine ganz, ganz starke Serie, mit die beste, eine der besten Serien, was ich dieses Jahr gesehen habe. Wie geht's dir da, Erik?
Okay.
Ähnlich, oder?
Ich habe ja viele Serien geschaut. Es ist auf jeden Fall eine verdammt gute Serie. Also der Eric Bana, das ist natürlich, ja, schauspielerisch ist der natürlich top-notch. Also, und er ist ja quasi von so einer Sondereinheit, ISB, Investigative Services Branch, quasi irgendwas, in den USA gibt es ja unheimlich viele Behörden, also irgendwas Übergeordnetes wird er dahin geschickt. Und dann gibt es natürlich noch diese, in Anführungszeichen, normalen Nationalpark Ranger, und ja, die kommen miteinander nicht so richtig klar, weil der eine kommt halt irgendwie von woanders her, und ja, aber dieser Fall allein, ich dachte mir schon, wenn er dich am Anfang mitreißt, wo die Frau da abstürzt, dachte ich, okay, dann bleibst du bestimmt auch dran, weil du bist ja nicht so der Seriengucker. Und das war ja dann tatsächlich auch so, und wie er dann immer ja quasi in diese ganzen dunklen Machenschaften dann so aufdeckt, und dann hat ja gefühlt jeder dort auch irgendwie noch so seinen Rucksack mit Problemen und mit Vergangenheit und mit irgendwas, was da mal gewesen ist und so, was ja dann nach und nach so veröffentlicht wird, ne? Und der, warum ich drauf gekommen bin, also ich meine, das ist jetzt natürlich, wie heißt das, Preaching to the Choir, weil Untamed ist, glaube ich, Platz 1 Kinocharts, Netflix-Charts, Serien weltweit. Ja. Als ich Untamed für mich entdeckt habe, hatte ich eigentlich gesehen gehabt, dass der Mark L. Smith, der dahinter steckt, der hat ja auch andere Projekte gemacht. Für zum Beispiel war er mit involviert bei The Revenant als, ich glaube, Screenwriter oder sowas. Dann hat er für Netflix American Primeval gemacht, die ich abgefeiert habe, die Serie. Und jetzt eben auch Untamed, und deswegen nach American Primeval, was ja auch eine so, so, so gute Serie ist. Die hatte ich ja auch schon mal empfohlen. Auch eine Miniserie. Auch extrem dicht. Ich würde es auch fast vergleichen so ein bisschen mit Untamed, weil da passiert ja am Anfang dieser Überfall von den, sorry für den Ausdruck, Indianern, also von den Native Americans, aber die werden im Film, oder weil das halt in der damaligen Zeit spielt, werden die halt auch immer Indianer genannt. Und was sich dann daraus entwickelt und wie die Personen gezeichnet sind, das ist einfach auch so gut, American Primeval. Und genauso ist halt hier bei Untamed auch. Ja, deswegen, ja, Eric Bana, oh, das ist wahnsinnig gut gespielt. Und auch seine Kollegin hier, Lily Santiago, richtig gut. Und Sam Neill, ja, steht natürlich über allen. Irgendwie hatte ich gedacht, der ist schon tot, der Schauspieler.
Was?
Ja, irgendwie, weil da so diverse Leute von dem alten Jurassic Park Film, wo es hieß, ja, der ist schon tot und der ist schon, irgendwie hatte ich gedacht, er auch, aber ich hatte es durcheinander gebracht, ja. Aber ich habe mich gefreut, ihn wieder auf der Leinwand zu sehen. Er ist natürlich auch immer sehenswert und ja. Du musst unbedingt die letzte Folge noch gucken, dass wir da mal drüber reden können.
Ja, mache ich heute.
Weil die haut nochmal richtig rein. bin ich gespannt, was du sagst. Ja, Untamed, ich glaube, man braucht es fast nicht empfehlen, weil wenn man das sieht, was das für ein weltweiter Erfolg ist, das hat jeder schon mal irgendwie mitbekommen, dass es das gibt, der Netflix hat, der oder die. Ne?
Ich denke, ja. Also auf jeden Fall reinklicken.
Ja, ich würde sagen, über Murderbot rede ich dann nächste Woche mal.
Ja, da kann ich vielleicht auch was dazu sagen.
Genau, vielleicht guckst du mal rein, nachdem du die letzte Folge Untamed noch geguckt hast. Und dann gucken wir mal, wie zeitlich, ja, passt noch, oder? Dass ich mal ganz kurz über meine...
ja, erzähl, ja, erzähl. Oder? Überleg mich sogar.
Ja, ich habe mir eine MetaQuest gekauft. Das ist quasi die Virtual Reality Brille von Meta, von Facebook. Und ich hatte schon auf Gamescom und wohl überall konntest du ja immer mal die Dinger probieren. Und das war immer so, dass das irgendwie ein bisschen mäh war. Irgendwie war die Grafik nicht so besonders oder irgendwie war es ruckelig, dass man dann irgendwie, ja, oder so, dass es einem schlecht geworden ist oder irgendwie, wenn das so ein bisschen gelaggt hat oder so, ist es einem häufig schlecht geworden. Und ich hatte mir, wie gesagt, die neue, weil da hatte ich Gutes gehört, die MetaQuest 3 hatte ich mir mal auf die Liste gesetzt und als die jetzt im Angebot war, dachte ich, okay, ich bestell die mal, wenn sie nichts kann, schicke ich sie zurück. So, das war mein Gedanke und ich habe sie immer noch, das sagt einiges. Für die, die es nicht kennen, man setzt sich halt dieses Teil auf, richtet es erstmal alles ordentlich ein, verbindet es mit dem WLAN, bla bla bla. Und dann hat man erstmal eine Augmented Reality, das heißt, man sieht die Sachen einfach eingeblendet mitten im Raum. So, das ist erstmal so der normale Start. Man kann halt alles Mögliche machen, man kann wie auf dem iPhone irgendwelche Apps installieren, man kann Instagram installieren, irgendwas installieren. Man hat jede Menge Spiele, die man installieren kann, viele auch kostenlos, manche kosten ein bisschen was. Und wenn man die neu hat, die MetaQuest, wie ich jetzt, hat man 3 Monate kostenlos so einen Zusatzservice. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Ich habe ihn abgeschlossen.
Meta, ja, das hast du automatisch mit dabei. Meta Worlds oder so ähnlich. Und das ist eigentlich ganz cool, weil da kannst du zum Beispiel dich in Konzerte reingehen und bist dann quasi mitten im Konzert, im Live-Konzert. Die haben quasi in Amerika schon in Live-Konzerten irgendwo so eine 360-Grad-Kamera und dann bist du halt wirklich mitten immersiv, mitten im Raum, mitten im Konzert oder beim Eishockey oder beim Basketball. Da kannst du halt, da sitzt du halt da mit auf guten Plätzen. Ja, du kannst teilweise auch bei manchen Sachen kannst du die Plätze aussuchen. Da haben die halt mehrere so 360-Grad-Kameras installiert. Da kannst du halt sagen, ich möchte lieber da ganz, ganz vorne sitzen, hinter den Eishockeyspielern, hinter der Bank oder ich möchte weiter oben sitzen, wo ich halt das Spielfeld sehe oder sowas. Kannst dich halt reinklicken und das ist schon sehr, sehr cool, fand ich. Also da, ja, was ich auch sehr cool finde ist, es gibt eine App für Plex und ich habe ja hier zu Hause einen Plex-Server. Das heißt, ich habe zum Beispiel so Filme von meinen Blu-rays ausgelesen und auf dem Plex-Server drauf, wo ich dann einfach wie mein eigenes Netflix auf dem großen Fernseher streamen kann oder hier unten oder auf dem Beamer streamen kann. Und ich kann da auch auf die mit der Plex-App auf die MetaQuest. Und da ist halt das Besondere, ich kann halt die Umgebung festlegen. Ich kann das quasi wie ein Kino machen, dass ich quasi wie eine riesen Leinwand habe. Das bildet das ja alles ab, ne, in diesem virtuellen Raum. Und dann sitze ich quasi wie im Kino, habe eine riesige Leinwand, kann den Film gucken. Also viel größer, als es mein Fernseher jemals könnte oder mein Beamer. Dann kann ich auch zum Beispiel in 3D-Sachen schauen. Ich habe dann sogar mal probiert, hatte ich mir mal versehentlich gekauft gehabt, eine 3D-Blu-ray. Ich wollte eigentlich die normale haben. Und die habe ich mal. Ja,
das kommen die Gina Wild-Filme aus Versehen in 3D.
Der Marsianer hatte ich mir in 3D gekauft. Also, ja. Und da habe ich das mal ausprobiert. Und ich kritisiere ja immer im Kino dieses 3D, wenn du da die Brille und so weiter. Das ist aber ein himmelweiter Unterschied, ob ich im Kino sitze und habe diese 3D-Brille auf und sehe das auf der Kinoleinwand und sehe drumherum vor mir noch jemand sitzen und an der Seite den Raum, als wenn ich das in dem virtuellen Raum in 3D schaue, weil das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich habe das geschaut, dachte ich, wow, das sieht so gut aus. Ne? Ja, dann natürlich 3D-Spiele. Ich habe mir Half-Life Alyx jetzt mal geholt und halt die SFS, das sieht so gut aus. Also und das macht so einen Spaß. Wenn man sich einmal an die Steuerung gewöhnt hat, also man hat ja dann noch so zwei Controller in der Hand, so ähnlich wie bei der Switch oder irgend sowas. Ich mache so, ich sitze hier bei mir auf meinem Gaming-Drehsessel, damit ich nicht irgendwie rumlaufe und gegen irgendwas stoße oder so. Ne? Und selbst im Sitzen, man kann sich da auch drehen und bewegen und so, aber ich habe halt zumindest mal meinen Stuhl, damit ich mich nicht irgendwo wegbewege, gegen irgendwas laufe. Das heißt, ich bleibe einfach sitzen und drehe mich halt hier und das macht so eine Laune. Das sieht so gut aus, ja, diese Half-Life-Welt und oh, obwohl das Spiel jetzt schon ein bisschen älter ist. Ja. Also ich bin jetzt hier noch am Ausprobieren. Es gibt auch so ein Tennisspiel, das ist richtig gut, ey. Es macht so einen Spaß. Die Qualität ist mittlerweile richtig gut geworden. Ja, keinerlei, mir wird es nicht schlecht oder irgendwas. Das Einzige, was halt ist, dass die, also das ist ja, das läuft ja ohne Kabel, ist ja alles kabellos, ne? Man muss halt dann den Akku von der MetaQuest dann immer mal aufladen. Und der Akku könnte halt ein bisschen länger halten, finde ich. Also wenn man da so einen ganzen Film schauen will, ja, da wird es dann schon langsam dünne gegen Ende, glaube ich. Wenn man den in 3D schaut, da hat die schon ganz schön zu arbeiten. Ja, aber ansonsten ziemlich empfehlenswert. Vielleicht guckt euch das auch mal an. Ich werde es mal mit verlinken. Kleinen Affiliate-Link, wenn ihr es darüber bestellt, kriege ich ein bisschen Geld. Aber ich habe es euch ja auch empfohlen. Genau, ansonsten guckt da mal rein. Ich werde auf der Gamescom jetzt doch mal ein Augenmerk drauf legen, auf diese Virtual Reality Games. Mal gucken, was es da so cooles Neues gibt, weil Half-Life Alyx ist ja doch schon ein bisschen älter. Wenn ihr geile Empfehlungen habt für mich, also habe ich gar nicht gesagt. Man kann das ja mit Steam verbinden, also kann man ganz normal die Sachen von Steam dann auch, die Virtual Reality Sachen spielen oder auch die normalen Spiele dann darüber. Und man kann es auch über Xbox Game Pass spielen. Das heißt, ich habe da zum Beispiel den Flugsimulator, der ist dann automatisch in VR. Das heißt, du fliegst dann und kannst um dich rumgucken, es sieht so geil aus. Und genauso dieses Forza hast du dann auch in 3D. Das ist schon der Hammer, wirklich. Also richtig, richtig gut. Macht Spaß. Hast du schon irgendwie VR-mäßig was? Du bist auch
immer... Nee, ist überhaupt nicht so meins. Das habe ich auch getestet schon. Dachte aber. Auch.
Also, bis ich die hatte, dachte ich es auch. Ja, genau. Dann war die halt günstig, dachte ich, probiere mal aus. Und dann, ich möchte es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wissen. Es macht echt Spaß. Okay. Empfehlung von mir, Gaming-Bereich, ja, Gamescom habt ihr schon gehört, da, das ist ja nicht mal mehr ein Monat hin, da bin ich auch wieder am Start, falls ihr da seid, meldet euch und dann sind wir eigentlich durch für heute, oder?
Ich denke.
Ja, dann sehen wir uns morgen in der Sneak Preview in Stuttgarter Innenstadtkinos, 20.30 Uhr am Montagabend, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, das Wetter soll nicht so besonders werden, also Biergarten wahrscheinlich nicht, also lieber Kino, wir sehen uns dann dort, dann bis dann, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.